Nachtclub. Überpop. Willkommen, sagt Götz Steger. Vor ein paar Wochen machte ein Begriff in vielen Musikforen und Kanälen die Runde, von dem man denken würde, dass er eher etwas für Insider ist. Aber eine quasi aus dem Nichts aufgetauchte Band sorgte dafür, dass dieser Begriff plötzlich viral ging. Ebenso wie die Band. Engine de Poitrine, ein Avant-Rock-Duo aus Kanada, das in gepunkteten Kostümen mit langen Nasen verkleidet auftritt, was natürlich schon ein Spektakel an sich ist, aber der Gitarrist spielt auf einer Gitarre mit über 24 statt 12 Bünden. Die Riffs der Band enthalten Vierteltöne und damit sind wir bei dem geheimnisvollen Begriff, der so an die Pop-Oberfläche geraten ist, Mikrotonalität. Und genau damit beschäftigt sich diese Überpop-Ausgabe. Musik, die mehr als die uns bekannten 12 Töne des wohltemperierten Klaviers beinhaltet, gibt es ja seit jeher in der arabischen oder indischen Kultur etwa. Aber ist das im Pop etwas gänzlich Neues oder gibt es das womöglich da auch schon längst unter der Oberfläche? Hat einerseits das Ausgrenzen von Zwischentönen oder andererseits das Öffnen gegenüber zunächst fremd erscheinenden Tonsystemen vielleicht auch eine hochpolitische Dimension? Fragen, über die ich gleich mit dem Gast der heutigen Sendung sprechen werde. Jetzt aber hören wir erstmal das besagte Duo aus Kanada, Engine de Poitrine und der Track Sarniers.
Yeah. wir gehen hier aus Zeitgründen mal ein bisschen früher raus. Wir haben viel zu besprechen und auch noch viele andere Musiken, die hier unbedingt ihren Platz bekommen sollen. Ich sprach ja von einem Gast, aber richtig gesagt bin ich hier heute der Gast. Und zwar im Studio von Musiker, Sänger, Komponist und Produzent Rami Olsen. Hallo Rami.
Moin.
Thank you for having me.
Ja, danke, dass du hier bist.
Du warst unter anderem Dozent der Hochschule für Musik in Hamburg für das Microtonal Ensemble, Korrepetitor des Internationalen Chor zur Welt an der Elbphilharmonie und betreibst einen eigenen YouTube-Kanal über Mikrotonalität. Mhm. Und du produzierst vor allen Dingen deine eigene Musik, auf die wir heute unbedingt auch kommen. Mhm. Und außerdem noch promovierst du gerade. Das Thema deiner Doktorarbeit klingt ziemlich interessant. Magst du mal kurz erzählen, worum es da geht?
Genau, also der Titel ist Here Between the Lines, Microtonality as a Practice of System Change.
Systemwandel. Genau. Darauf müssen wir unbedingt heute noch zu sprechen kommen. Mhm. Rami war übrigens für alle, die die Überpop-Ausgaben interessiert verfolgen, schon bei der letzten mitzuhören, und zwar als Koordinator der Welcome Sessions hier in Hamburg. Und wir saßen uns hier genau in diesem Studio gegenüber, als ich ihn interviewte. Und du hast nach unserem Interview eine kleine Folge auf deiner Gitarre gespielt, von der du sagtest, das würde viel cooler mit Mikrotönen klingen.
Ich erinnere mich.
Dann hast du das Griffbrett hochgeklappt und darunter war noch ein Griffbrett mit 31 Bünden und mir ist der Unterkiefer runtergeklappt. Was ist das genau für ein Instrument?
Das ist eine Gitarre, die mir ein fantastischer Gitarrenbauer gebaut hat. Nämlich Thomas Themlitz aus Lüneburg. Und auf den bin ich gestoßen, nachdem ich einmal alle in Hamburg abgeklappert bin und die alle gesagt haben, also das machen wir nicht, du. Und zwar ist das eine Gitarre mit austauschbaren Griffbrettern. Also ich habe ein Griffbrett mit 31 Tönen in der Oktave und das war das, was ich dir gezeigt hatte. Aber man kann eben, wie auch immer die Laune gerade ist, ein anderes draufpacken.
Und wie würde denn zum Beispiel diese kleine Akkordfolge, ich weiß nicht, es muss ja nicht genau die sein, aber eine Akkordfolge, von der du sagst, mit Mikrotönen klingt sie eigentlich schlüssiger oder schöner als so, wie wir es gewöhnt sind.
Ja, also wenn man zum Beispiel einen Dur-Akkord in einen Moll-Akkord verwandeln will oder andersrum in diesem Fall, ein C-Moll in einen Dur-Akkord verwandeln möchte, dann hat man in 12 Tönen in der Oktave eigentlich nur die Möglichkeit, die Terz zu verändern, nämlich so. Da verändert sich halt ein Ton, aber wenn man Mikrotöne hat, dann kann man sowas machen. Und das ist irgendwie total cool, weil dann bewegen sich eben alle Töne und es ist wie so ein Kaleidoskop.
Krass.
Ja, und man kann eben da noch mehr Töne reinmachen, also zum Beispiel eine jazzige Version davon wäre mit Siebenen dabei, also zu.
Klingt sehr plausibel und auch vor allen Dingen überhaupt nicht schräg. Das ist ja so ein bisschen das Klischee. Mikrotöne sind was Schräges.
Da sagst du was, du.
Und das heißt ja vor allen Dingen nicht automatisch, dass es hier nur um die zwischen den Halbtönen liegenden Vierteltöne geht, sondern die Skala ist, wenn ich das richtig verstehe, ja unendlich. Ich habe hier mal mitgebracht so einen kleinen Schnipsel, den können wir gerne mal zusammen hören, von dem Sänger, Komponisten und Multiinstrumentalisten Jacob Collier, der erklärt das so.
An easy way to explain microtones is through a game that I often play just for fun. I like playing games for fun. You take two notes, G and E. How many notes can you fit between these two notes? On the piano, there are two notes between, right? What happens if we try and squeeze in more notes? Right? You can go forever. These are all microtones. These are notes that you can't find on the piano.
Das heißt, es gibt keine Grenzen nach oben und die Glissandi, die er da so vormacht, das ist ja eigentlich so, dass alles, was man von einem Ton zum nächsten macht, mit Mikrotonalität zu tun hat.
Genau.
Das ist überall zu finden. Auch wenn zum Beispiel Instrumente nicht hundertprozentig stimmen oder wenn man beim Blues oder beim Jazz hat man ja Blue Notes. Das ist doch eigentlich auch nichts anderes als
Absolut,
Mikrotonen.
Absolut, genau.
Apropos Blue, auf eurem YouTube-Kanal gibt es eine Folge mit einem unglaublichen Pianisten. Der heißt Mike Battaglia Und der spielt mit so einem leicht distorteten, also angezerrten Wurlitzer E-Piano-Sound auf einem Keyboard mit vielen bunt beleuchteten Knöpfen.
Ja.
Auf dem es offenbar mehr als 12 Töne pro Oktave gibt.
Durchaus.
Was ist das für ein Instrument?
Das nennt sich Lumatone. Das ist ein relativ neues Instrument, ein Schiff von einem Instrument. Und da sind eben, ich glaube, irgendwie 280 Tasten oder sowas Verrücktes drauf. Und damit kann man eben analog zu meiner Gitarre mit austauschbaren Griffbrettern austauschbar Stimmungssysteme drauf machen. Entweder Unterteilungen der Oktave oder eben völlig frei wählbar. Also jede Taste kann man verschieden belegen. Genau.
Krass. Jedenfalls gibt es da einen kleinen Jam in dieser YouTube-Folge, wo er auf diesem Lumatone Blues Piano spielt.
Ja.
Und wenn ich das richtig erinnere, du spielst Gitarre.
Ja.
Und dein Kompagnon Freddy Sturm spielt Kontrabass.
Genau.
Und genau diesen Jam mit jeder Menge Mikrotönen, den hören wir uns jetzt mal an. Der Jam mit Rami Olsen, Freddy Sturm und Mike Battaglia, dem Pianisten, der Mikrotöne in sein Spiel integriert hat. Das klingt ja alles sehr, sehr bluesy. Also Blues hat er drauf, das hört man.
Auf jeden Fall.
Du hast mir im Vorfeld eine unglaubliche Geschichte von dem erzählt, die mich sehr gerührt hat. Er ist ein offenbar sehr kreativer Mensch und hat sehr viel Erfindungsgeist. Und es geht um die Defibrillatoren, die er selbst entwickelt hat. Was hat es damit auf sich?
Also er ist nach irgendeinem ziemlich schlimmen Hurricane, ich glaube das war auf Haiti, ist er helfen gegangen und hat dort gesehen, dass es dringend medizinisches Equipment braucht und besonders eben Defibrillatoren. Und die sind eben super, super teuer, weil das einfach ein paar private Firmen stellen die her und die haben da Patente drauf. Und dann hat er gedacht, aber das ist doch eigentlich nicht so schwer, das müsste man doch irgendwie machen können. Dann hat er mit ein paar Freunden das in einer Garage nachgebaut und dann hat er nach Leuten gesucht, die dafür eben spenden können. Und im Zuge dieser ganzen Spendenaktion sind eben die Patentgeier gekommen, haben ihn verklagt und seitdem muss er die Strafe abbezahlen, die er damals kassiert hat. Und das ist jedenfalls einer der Gründe, warum er Coder geworden ist, weil das die einzige Art und Weise war, wie er, ja, also als Musiker konnte er jedenfalls nicht.
Als Geldeintreibungsmittel sozusagen.
Genau, richtig.
Okay. Ja. Nochmal zurück zu dieser Folge, was ich sehr interessant fand. Ihr habt da ja auch ein bisschen über Blues geredet, dass die Mikrotonalität im Blues natürlich nicht von ungefähr kommt, sondern einen geschichtlichen Hintergrund hat.
Jo.
Das habt ihr sehr schön erklärt. Magst du das vielleicht einmal verdeutlichen?
Ja, das wusste ich auch nicht. Das hat Mike uns erzählt. Und zwar ist das auch nachzulesen. Also 30% der versklavten Menschen, die in die USA verschleppt wurden, waren einfach Muslime. Und daran denkt man irgendwie gar nicht beim Sklavenhandel, aber die Makamat, also die Skalen, die dort benutzt werden, sind eben total mikrotonal und damit waren die engstens vertraut.
Rami, wenn du magst, wäre das, glaube ich, ganz toll, wenn du auf deiner wunderbaren mikrotonalen Gitarre mal so eine Makam, also so eine arabische Skala spielen könntest,
ja,
dass man das so ein bisschen hört, wo die Parallelen da sind zum Blues.
Also ich finde auf jeden Fall bei Rast, so nennt man den Makam, da hört man das ganz fantastisch, weil da eben die Terz zwischen Dur und Moll ist, also quasi eine Blue Note. Also da 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 da. Und auch die Septime ist da so. Da 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 da.
Cool, vielen Dank, Rami. Lass uns doch mal bei der Gelegenheit über deine Roots sprechen. Mhm. Dein Vater ist ein bekannter irakischer Sänger, wie ich gelernt habe, und zwar Rahat al-Arabi, mhm, ist sein Künstlername, glaube ich, oder so wird, ja, so ist er bekannt.
Ja.
Und von daher ist der Makam oder die Makamat, sind das vertraute Klänge aus deiner Kindheit?
Ja, sind es. Es ist ein bisschen komisch, weil also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 3 war. Das heißt, sowohl Arabisch als Sprache, als auch arabische Musik, als ja, musikalische Sprache, sind mir super vertraut. Also sie klingen so, als müsste ich sie total fließend sprechen können, aber ich tue es nicht. Also ich habe mir das jetzt erarbeitet mit dem musikalischen Part, aber Arabisch kann ich immer noch nicht sprechen. Ich denke dann, ja, ich muss mich nur konzentrieren, dann verstehe ich das. Aber wenn ich mich dann konzentriere, dann verstehe ich es halt immer noch nicht. Und das ist ganz ein seltsames Gefühl. Aber vertraut fühlt es sich auf jeden Fall an.
Ich würde sagen, das ist Grund genug, mal einen Tune von deinem Vater aufzulegen hier. Und zwar heißt der Alawa von Rahat al-Arabi. Und wir hören rein.
برافا حبيبي برافا العتب خلى برافا برافا حبيبي برافا العتب خلى برافا قلت العشق انا وياك نزعلون ترابا معاون تراضى حبيب
رضا حبيبي برادا العتب خلى برادا رضا حبيبي برادا العتب خلى برادا قد العشق انا وياك تعالون ترابا سر الحكي بالحضن ولدت العشق انا وياه نزعلون تراضى معاون
اخوط السماء نسمة عذيبي ونايمة تقلوبنا اخوط السماء نسمة عذيبي ونايمة شغيرك لو من لايمة شغيرك لو من لايمة تشوفني وتتغاضى ولد العشق انا ويا.
Wir sind hier mitten im Nachtclub Überpop. Unser Thema ist Mikrotonalität und darüber spreche ich hier mit dem Musiker Rami Olsen, dessen Vater, den irakischen Sänger Rahat al-Arabi, hörten wir gerade mit dem Tune Alivar. Jede Menge Mikrotonintervalle waren da am Start, die gerade bei dem Gesang einen besonderen Ausdruck ermöglichen eben. Auch in der europäischen Musik des 20. Jahrhunderts spielte Mikrotonalität eine gewisse Rolle, wenn auch eher eine kleine. Gerade so in der Zeit des anbrechenden 20. Jahrhunderts gab es ja die Zwölftonmusik, die den Versuch unternahm, die Töne gleichberechtigt nebeneinander stehen zu lassen. Und das wäre ja eigentlich auch so der Zeitpunkt gewesen, um Mikrotonalität da zu inkludieren.
Ja, das ist lustig, dass du da die Zwölftonmusik anbringst, weil Arnold Schönberg, der die ja quasi initiiert hat, er hat vor mehr als 100 Jahren einen Waffenstillstand konstatiert, der zwischen 12-Ton Equal Temperament und den Natur- bzw. Obertönen geschlagen wurde, weil er meinte eben, dass das temperierte System nur ein Kompromiss war.
Es gab ja auch Beispiele für mikrotonale Musikversuche oder Stücke, einige allerdings nur, und einer davon, das war der Komponist Charles Ives, der hat Three-Quarter-Tone-Pieces komponiert für zwei leicht unterschiedlich gestimmte Flügel. Wir hören mal rein, wie das klingt. Das hier ist das zweite Stück, Allegro, gespielt von Gertrude Schneider und Thomas Bechli.
Thank you.
Harmonien, die man mit normaler Zwölftonstimmung nicht spielen könnte. Was empfindest du bei der Musik, Rami?
Ja, es ist lustig. Es ist gleichzeitig sehr ausgereift, weil, also ich meine, Charles Ives ist ein fantastischer Komponist und ich finde, man hört sehr deutlich, dass er das ist. Und auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch sehr experimentell, so ein bisschen fast tapsig, wie in den Kinderschuhen halt.
Ach ja, interessant, Kinderschuhe. Weißt du, was ich dabei dachte? Wissend, dass das aus den 20er Jahren kommt und ich finde, durch diese leichte mikrotonale, naja, man nimmt es ja erstmal als Verstimmung wahr, wenn das zweite Klavier oder der zweite Flügel da einsetzt, aber die Uneindeutigkeit hat was Antitotalitäres, irgendwie, finde ich.
Das auf jeden Fall.
Es macht Fragen auf und es stellt in Frage und ist das Gegenteil von Brüllerei und Hymnen und Märschen. So empfinde ich das.
Auf jeden Fall, ja. Also da gehe ich total mit. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich an Mikrotonalität insgesamt sehr, sehr gut finde, dass man eben sich die ganze Zeit selber kritisch hinterfragt und eben alles mit dem man aufgewachsen ist und ne, also einfach die Systeme quasi ziemlich deutlich erkennt.
Es gibt ein Statement von einem Komponisten, österreichischer Komponist Georg Friedrich Haas, über Mikrotonalität und das hören wir uns jetzt mal an.
Der Begriff ist ja überhaupt vollkommen falsch. Was heißt Mikro? Das heißt kleiner, aber kleiner als was? Wenn wir als Tonsystem, als Bezugssystem etwa die indische Musik mit den 22 Tönen pro Oktave nehmen würden, dann ist unsere Musik im Vergleich zur indischen makrotonal, was natürlich ein genauso absurder Begriff ist. Jede Musik ist mikrotonal, wenn wir ihr zuhören. Ein Orchester, das spielt, spielt ja nicht genau die Tonhöhen, die notiert sind. Das würde grauslich klingen. Orchester klingt deswegen schön, weil jeder und jede ein klein wenig falsch spielt. Und bei einem guten Orchester klingt es gut falsch und bei einem schlechten Orchester klingt es schlecht falsch. Was ich jetzt als Komponist mache, wenn ich mikrotonal arbeite, ist nicht mehr und nicht weniger, als dass ich das, was ohne dies immer gemacht wird, auf eine neue Art neu organisiere und neu mache.
Der Komponist Georg Friedrich Haas zu Mikrotonalität. Was sagst du dazu?
Also ich finde es sehr, sehr interessant, was er zu den Orchesterstimmungen sagt. Und das stimmt auf jeden Fall, dass jede Musik, die wir hören, irgendwie mikrotonal geartet ist. Aber der Punkt ist eben, dass wir nicht so darüber nachdenken. Also dass die Konzeptionierung davon super wichtig ist. Wenn man sich nicht dessen bewusst ist, dann kann man eben nicht mit Intention damit arbeiten. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied, den er macht in seiner Arbeit und den ich auf jeden Fall auch mache.
Here Between the Lines, das ist quasi nicht ein Pseudonym, aber es ist, sagen wir mal, ein Künstlername, unter dem du dein Debütalbum veröffentlicht hast.
Genau.
Da steckt ja auch schon eigentlich das Wesentliche drin, Here Between the Lines. Also wenn man das als Notenlinien versteht.
Absolut. Und sonstige auch. Also.
Und so heißt auch euer YouTube-Kanal, wo ihr so über Mikrotonalität sprecht. Auf deinem Album spielen viele, viele Gäste mit. Ich frage mich, wie ist das Ganze entstanden? Du sagst ja, dass hier in diesem kleinen Studio, in dem wir sitzen, das meiste aufgenommen wurde. Nicht alles, aber das meiste. Wie ist das Ganze entstanden und was war die Idee?
Ich glaube, die Idee war, dass wir so viele Leute, die uns inspiriert haben, wie möglich featuren wollten. Wir hatten das Gefühl, alle sind so in ihrem eigenen kleinen Kämmerlein und prödeln so vor sich hin. Wir wollten jeder Person, die wir gefeatured haben, quasi einen Track bieten in einem Genre, in dem sich diese Person eben wohlfühlt.
Hast du ein Beispiel dafür?
Also zum Beispiel mit Eric Nathanael Gustafsson und Dolores Catherino. Die waren an zwei verschiedenen Enden des Globus, ne? Einer in Schweden und die andere in Alaska. Und die kannten sich auch vorher gar nicht. Dann haben wir denen gesagt, also haben die auf Zoom eingeladen und haben gesagt, hey, habt ihr Bock, da was zu machen und wie viele Vorgaben braucht ihr? Und dann meinten sie, ja, wir können das auch einfach zusammen machen. Sagt uns einfach ungefähr eine Richtung, in die ihr das haben wollt. Weil wir wollten die haben als Opener für das ganze Album. Dann haben wir gesagt, okay, wir fänden es cool, wenn ihr irgendwas in Richtung Pink Floyd, Dark Side of the Moon und Alien Folk macht. Irgendeine Mischung daraus. Und dann haben sie etwas zusammengetackert irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber sie haben sich immer die Tracks so hin und her geschickt, glaube ich. Und dann klang das folgendermaßen.
Thank you. have always been some strings attached. I'm okay with that though, 'cause our frequencies they match.
Our frequencies they matched. Das ist schön gesagt oder besser noch schön gesungen. Und eine gute Gelegenheit für mich zu erwähnen, dass Rami Olsen nicht nur ein versierter Komponist und Multiinstrumentalist ist, sondern auch ein toller Sänger.
Dankeschön.
Was mich über die Aha-Effekte, was mikrotonale Musik angeht, hinaus an deiner und eurer Arbeit total fasziniert, sind die vielen, was du ja schon sagtest, kreativen Geister, die irgendwo in der Welt an irgendeinem kleinen Apparatus sitzen und mit denen ihr aber irgendwo auch vernetzt seid. Die zum Teil eigene Instrumente erfunden und gebaut haben. Eine Art, kann man sagen, Mikroton-Community.
Absolut.
Zum Beispiel die Gäste eben. Dolores Catherino an zig Synthesizern mit jeder Menge Mikrotönen und Erik Nathanael Gustafsson mit einem selbst konzipierten Instrument.
Ja, eben nicht nur selbst konzipiert, sondern selbst gebaut und gecodet. Die ganzen MikrotonalistInnen, die wir kennengelernt haben, das sind alles solche Tüftler. Viele von denen sind auch Software-DeveloperInnen und also es ist super inspirierend.
Und jetzt im Falle von Erik Nathanael, wie ist dieses Instrument konzipiert, beziehungsweise was ist das für ein Instrument?
Es sieht aus wie zwei Kokosnusshälften, 5 Nägel oder Schrauben, die da drin sind. Er ist selber tatsächlich Bratschist, das heißt, er spielt so schwedische Folklore und sowas sehr viel. Deswegen wollte er etwas Schnelles, Agiles haben, mit dem er eben Melodien spielen kann. Diese Kokosnusshälften kann man ineinander drehen und damit wechselt man die Oktaven. Das heißt, man kann wirklich von tiefsten Bässen bis höchste Höhen kann man alles abdecken. Mit verschiedenen Kombinationen aus Griffen auf diese Schrauben werden eben Töne generiert. Das ist super schlau und dazu muss man auch ein Coder sein, um sich sowas auszudenken. Das ist nämlich das Binärsystem. Die verschiedenen Kombinationen, also an, aus und dann das nächste an, aus und dann die kombiniert.
Oh lala, ja. Da steige ich aus.
Genau.
Ja, aber was ich erinnere, ist, dass er in einem 12-Ton-Umfang, den wir jetzt normalerweise so benutzen, hat er 53 Töne auf seinem Gerät.
So ist das.
Krass, wir müssen mal hören, wie das klingt. Erik Nathanael, das Stück heißt Observans I Ultra Rapid.
Thank you.
Der unglaubliche Eric Nathanael mit seinem selbstgebauten Instrument, dem Niot. Observans I Ultra Rapid hieß der Track. Umbrüche in der Musikgeschichte, wie zum Beispiel mit so einem Instrument, was noch nie da gewesen ist, das fand ja meist mit einer gewissen Radikalität statt. Alles muss ab jetzt anders, freie Form statt Sonatenhauptsatzform oder Punk statt Prog und so weiter und so fort. Habt ihr das mit Mikrotonalität und mit Here Between the Lines auch vor?
Nee, wir würden das lieber so machen, dass wir mit dem arbeiten, was da ist und einfach die Grenzen des Machbaren so weit wie möglich pushen. Ich glaube, das, was so cool ist an den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, dass wir zum Beispiel digitale Instrumente nutzen können und damit einfach so viele Töne, wie wir wollen, auf einem Synthesizer spielen können. Also einfach die Möglichkeiten nutzen. Darum geht es uns.
Okay, also kein radikaler Umsturz von allen bisher dagewesenen. Radikal seid ihr aber trotzdem, zumindest in mancherlei Hinsicht. Radical Tenderness, so heißt nämlich der Titeltrack vom Album Here Between the Lines.
Society is rolling with their eyes, 'cause they won't realize that love has no limits. The world taught them status quo's doing well.
Here Between the Lines mit Radical Tenderness. Here Between the Lines, das ist niemand anderes als Rami Olsen, mit dem ich hier diese wunderbare Stunde in seinem Studio verbringen durfte. Rami, du schreibst gerade an deiner Doktorarbeit, das haben wir vorhin schon gesagt und ich habe versprochen, dich darauf nochmal festzunageln. Microtonality as a Practice of System Change. Um was für eine Art Systemwechsel geht's dir da?
Der ist ziemlich allumfassend. Wir sind ja gesellschaftlich in ganz, ganz vielen Transformationsprozessen gerade drin. Und ja, wir müssen halt gucken, wie wir in der Zukunft miteinander und auf dieser Welt leben wollen. Lustigerweise gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Also man kann mikrotonale Musik als Metapher sehr, sehr gut verwenden. Zum Beispiel geht es eben, wenn man eine Abstraktionslage sozusagen drunter guckt, ja, eigentlich um die Frage, wie kategorisieren wir Unendlichkeiten? Na, wir können sagen, es gibt zum Beispiel Gender ist ein Spektrum, es gibt männlich und weiblich. Okay, das sind zwei Kategorien, die wir jetzt einfach mal etabliert haben. Das ist so. Aber es gibt ja alles Mögliche dazwischen. Und sobald wir einen Namen dafür haben, können sich Leute damit identifizieren und dann fühlen sie sich mehr gesehen und wohler in dem, wie sie sind und wie sie sich ausdrücken können. Und eben diese Ausdrucksmöglichkeit, darum geht es mir in meiner Doktorarbeit. Dann gibt es natürlich noch den Effizienzgedanken, ne? Also wirtschaftliche Effizienz. Es wäre total utopisch, einen Flügel zu bauen mit 53 Tönen in der Oktave oder noch mehr. Der wäre dann eben 5-mal schwerer.
Und kurz mal, ein normaler Flügel hat ungefähr wie viele Tasten?
88 Tasten, ja, okay. Und dann wären es eben,
genau. Also da, wo sonst 12 sind, sind jetzt 53.
Genau.
Das ist also sehr viel.
Richtig. Und dann, wo soll man die unterbringen? Also es ist einfach sehr viel effizienter, mit weniger Tönen auszukommen. Aber man hat natürlich dadurch weniger Komplexität. Und was man damit marginalisiert, sind eben andere Musikkulturen, die freier intonieren und eben nicht alle möglichen Tasten brauchen und dadurch eine ungeheure Komplexität aufgebaut haben, die wir aber beschneiden dadurch, dass wir sagen, nö, es gibt nur 12. Alles andere ist halt verstimmt.
So. Westliche kulturelle Dominanz, könnte man dazu ja sagen, ist das ja ganz eindeutig.
Absolut. Und natürlich brandaktuell KI und ein Widerstand dagegen wäre eben die mikrotonale Musik, denn es gibt einfach nicht genug Trainingsdaten für die ganzen verschiedenen Musiksysteme, die es sonst noch außer 12 TET, also 12 Tone Equal Temperament gibt. Und dadurch wird eben mikrotonale Musik aus der Nische zu einem Grassroots Movement als Widerstandsbewegung gegen die Hegemonie der künstlichen Intelligenz.
Wir merken deutlich, für einen wirklichen Deep Dive in den mikrotonalen Kosmos reicht eine Stunde überhaupt nicht aus. Rami Olsen, das hat totalen Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir für das erhellende Gespräch und deine Erklärung.
Danke dir, das war super schön.
Zum Schluss machen wir nochmal ein bisschen Musik von einer ganz außerordentlichen Künstlerin, die Dreampop, Indie-Rock und Mikrotonalität miteinander verbindet. Die Londonerin Maddie Ashman. Sie ist zusammen mit Rami Olsen, a.k.a. Here Between the Lines, und vielen anderen live zu erleben, und zwar in den Münchner Kammerspielen am 22. und 23. Mai. Dort findet ein Festival für mikrotonale Musik unter der vielsagenden Überschrift Untwelving statt. Sicher ein hochspannendes Ereignis. Und hier ist jetzt Maddie Ashman mit dem Track Toffee. Das war Nachtclub Überpop heute am 8. Mai. Lasst euch nicht unterkriegen, sagt Götz Steger.
I planned reverse. It's all rehearsed. Yeah, I forget my life. This doubt fills me up, 'cause I feel like I'm a stranger when I'm happy, said I'm arguing more than ever known. You say you love her, I kind of hate her. Like toffee.
Now I'm desperately waiting. You sleep on the carpet as I walk through the quiet rooms we grew up in. The sky shimmers scarlet. I see the pale star rise. Then I get misty eyes. I feel the haunting night. Back in daytime, we used to go to the sports fields. Now I'm catching some odd feels. You get to leave soon, and I'm staying behind, 'cause it's part of the deal. My life seems like slow motion.